Vor rund 2000 Jahren prägte der römische Dichter Lukan den Begriff Furor Teutonicus. Er bezeichnete damit die teutonische Raserei oder die germanische Kampfeswut, die den Römern so arg zusetzte. Ob davon noch Spuren in der deutschen Politik zu finden sind, darüber spreche ich gleich mit dem deutschen Publizisten Michael Klonowski. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Deutsch und Deutlich, lieber Michael Klonowski. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Deutscher Publizist, dem ich schon lange auf X folge und immer wieder staune über seine Schlagfertigkeit und intellektuelle Brillanz. Und ich möchte Sie gleich einmal zu Beginn etwas fragen. Wissen Sie, was es heißt, oder der Ausspruch, kennen Sie den? Attisches Salz streuen.
Attisches?
Ja.
Oh, grüß Gott erstmal, oder grüezi. Jetzt, nein, das sagt mir auf Anhieb. Ich weiß natürlich, wo Attika liegt. Und bei Attika denke ich eher an Marmor als an Salz. Was bedeutet das attische Salz?
Ich bin froh, dass Sie das nicht wissen. Ich wusste es nämlich auch nicht. Ich bin ich bin noch daran, das Hörbuch Anna Karenina anzuhören, und dort taucht dieser Ausdruck auf. Mhm. Und da muss ich natürlich nachschlagen, was das heißt. Und da habe ich herausgefunden, es bedeutet, witzige Einwürfe zu machen, ein scharfsinnig, eben brillant. Und dann dachte ich, das ist eigentlich genau das, was da mein nächster Gast ihn auszeichnet. Auf X, jetzt mal schauen, ob sie auch im längeren Gespräch so sind oder ob sie es immer zuspitzen müssen. Auf jeden Fall fand ich diesen...
Mit attischem Salz versalzen, ja, ist das richtig?
Genau. Ja, das kommt auch cum grano salis, also mit einem Körnchen Salz, kommt er dann auch davon. Also ja. Der Begriff wurde offenbar erstmals von Cicero verwendet. Mhm. Aber eben, das sind so die Sachen, ich hatte auch keine Ahnung davon. Nun aber haben wir bereits X erwähnt, und Ihre Posts sind attisches Salz. Und einer Ihrer letzten Posts, der ist mich da so richtig angesprungen. Ich möchte den schnell vorlesen, wir können ihn dann auch einblenden. Mit den Deutschen verhält es sich so, dass es immer 10-15% überzeugte und ideologisch radikal durchglühte gibt, 2-3% Freisinnige, und damit im Zweifelsfall Oppositionelle, den Rest bilden die Opportunisten, wobei jene zerfallen in eine Mehrheit der gutmütigen Vorsichtigen, die hinter der Hand schon mal die Wahrheit sagen oder einen Witz machen, sowie eine Minderheit der aggressiv angepassten Egoisten, Karrieristen und Zyniker. Was war der Grund für diesen Post, und wie lässt sich das erhärten? Ich meine, es sind doch ein paar ziemlich deutliche Aussagen drin.
Also zunächst einmal lässt sich das natürlich nicht erhärten. Und wir leben ja inzwischen in einer Zeit, wo alles, was nicht durch eine Studie bestätigt ist, gewissermaßen nicht existiert. Ja, es gibt ja sogar Studien, die beweisen, dass offene Grenzen und Sozialstaat nicht zusammengehen, oder dass Menschen schwitzen, um sich zu kühlen. Also es muss alles mit Studie belegt werden. Insofern bin ich völlig blank vor Ihnen. Ich kann das nur als eine Bilanz meines Lebens das ist eine Beobachtung, eine zeitlebensgemachte Beobachtung eines Menschen, der in einem autoritären Staat aufgewachsen ist und sich auch ausgiebig als braver Deutscher mit dem Dritten Reich beschäftigt hat und heute die Politik beobachtet. Und das ist so gewissermaßen eine Quintessenz aus meinen Beobachtungen.
Sie haben jetzt gerade diesen Hinweis gemacht auf das Dritte Reich. Oder auch ein anderes totalitäres System, das dem nachfolgte. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was uns in der Schweiz schon sehr beschäftigt. Also diese, wenn wir keinen Vergleich machen jetzt damit oder keine Parallelen ziehen, jetzt direkt mit der deutschen Politik der aktuellen deutschen Politik. Aber es gibt doch schon gewisse Dinge, die einen vielleicht aus Schweizer Sicht oder auch aus an anderen Staaten, die an Deutschland angrenzen, etwas beunruhigen können. Deutschland ist schon ein ziemlich unruhiger Nachbar und verfolgt seine Positionen immer mit einer großen kategorischen Sicherheit. würden Sie das sagen, das sind da diese überzeugten und ideologisch radikal durchglüht?
Ja, es gibt einen gewissen Hang zum Fundamentalismus im Deutschen. Spätestens mit Luther geht das los. Und dieses Posting, wie man das nennt, ist ja eher eine freudige Botschaft. Ich will ja den Leuten erklären, es ist nie die Mehrheit. Ja, die Mehrheit ist nur leider in Deutschland, das hat eine lange Tradition, Land der Mitte, gruppenselig, staatsgläubig, die Eigenschaft, sich den Lauten, die sie für die Mehrheit halten oder für die Bedeutenden oder für die einflussreichen, ausschlaggebenden anzupassen. Es geht aber auch jederzeit, theoretisch ginge es jederzeit anders. Es müsste nur diese freundliche Mehrheit sagen, es reicht. Aber der Deutsche neigt dazu, sich den Radikalen anzuschließen.
Aber diese Mehrheit, eben das Radikale, die verbauen sich ja auch die Mehrheit. Sie waren ja ursprünglich mal Maurer, also Sie wissen auch, worauf ich anspiele, auf die Brandmauer. Ja. Wir hätten eine konservative bürgerliche Mehrheit in Deutschland und gleichwohl wird eigentlich eine dezidiert linke Politik betrieben und wir haben einen Kanzler, der ständig Aussagen macht, die sind so kategorisch, dass er gar nicht davon abrücken kann, ohne das Gesicht zu verlieren.
Naja, man muss ja sagen, dass er einer der großen Lügenkanzler Deutschlands ist. Nur in einem Punkt bleibt er beharrlich bei dem, was er angekündigt hat, nämlich bei der Brandmauer. Ansonsten hat er ja von allem das Gegenteil getan, was er angekündigt hat vor den Wahlen. Das ist also nicht typisch für ihn, dass er bei seiner Meinung bleibt. Das ist nur in diesem Fall so. Was jetzt die Brandmauer angeht, ist natürlich politisch unglaublich dumm von der Union, weil man sich in der Tat Zwangskoalitionen mit Rot oder Grün ganz sicher festschreibt, man kommt da nicht raus. Und bei der aktuellen Konstellation der Medienlage und so weiter sieht es dann immer so aus, dass die Union im Grunde die Agenten der Roten und der Grünen macht. Also das ist dumm, es ist politisch dumm, es ist auch schon vor der Wahl es auszuschließen, dass man eventuell eine Duldung oder eine Koalition in Kauf nehmen würde oder als praktikabel empfände, würde dann den politischen Gegner zumindest zu mehr Konzessionen nötigen. Aber gut, das ist eben so. Das deutsche Bürgertum, ich muss jetzt mal ein ganz kleines bisschen ausholen, weil es gibt ein Buch eines Landsmanns von Ihnen, allerdings aus der Westschweiz, aus der französischen Schweiz, Denise de Rougemont, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ja. Tagebuch, das Deutschland-Tagebuch 1935, 36, da hat er, der eigentlich dann in Paris lehrte, in Frankfurt am Main, 2 Jahre den Studenten des Dritten Reiches versucht, französische Literatur nahezubringen. Und er hat dann ein Journal geschrieben, was sehr viele Aufschlüsse über den deutschen Nationalcharakter unter diesen extremen Bedingungen zulässt und übrigens auch mich bestärkt in dieser Gesamteinschätzung, die mit diesen Mengenverhältnissen, die ich in dieser Sentenz geprägt habe. Und Denis de Rougemont schreibt, dass es keine Gruppe in Europa gäbe, die derartig politisch teilnahmslos und feige und passiv ist wie das deutsche Bürgertum. Was alles hinnimmt. Und wenn Sie die Union anschauen, dann sehen Sie das. Das ist in der Tat das wahrscheinlich auch die uninteressanteste, langweiligste, funktionärsdurchsetzteste, feigste Partei, die wir in Deutschland haben. Und das ist dann eben nicht der radikal durchglühte Teil, diese 15%, sondern das ist diese zum Teil aggressiv angepasste, zum Teil eben nur angepasste opportunistische Mitte, die mit sich machen lässt, was die Ideologen vorgeben.
Aber jetzt muss ich gleich trotzdem nochmal zum Dritten Reich zurückkommen, und zwar vor allem gegen die Schlussphase des Krieges. Ich meine, ich habe einfach das Bild, als Kind habe ich mich natürlich auch schon sehr mit dieser Geschichte beschäftigt und da sah ich diese Bilder, unsere Mauern brechen, aber unsere Herzen nicht und so. Dieser Widerstandswille, oder ich meine, als eigentlich schon klar war, dass dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen war, haben die Deutschen gekämpft, wirklich bis zum Letzten. Sie haben Aachen verteidigt und das ganze Rheinland bis zum Schluss, bis wirklich in Berlin, das kam dann von der anderen Seite, aber es war klar, dieser Krieg ist nicht mehr zu gewinnen, dieser Furor Teutonicus, wie er von den römischen Historikern beschrieben wurde, lebt er noch?
Auch diese enorme Kampfkraft war ein Zeichen des Opportunismus.
Inwiefern?
Der Deutsche folgt seinen Befehlen. Es kommen natürlich ganz andere Komponenten dazu. Also Berlin ist zuletzt unter anderem von Schweizern verteidigt worden und Franzosen, ja, die Legion Charlemagne, der Waffen-SS war ja kaum mehr in Deutschland dabei. In der Ostfront war dieses Riesenproblem, wenn wir jetzt einen Sophokles hätten, hätten wir längst eine dreiteilige Tragödie darüber, dass bei der Verteidigung der Ostfront gegen die Russen war klar, sie verlängern das Morden, sie verlängern die Bombardements, sie verlängern das Leiden, aber bricht die Front, kommt das neue Leiden durch Massenvergewaltigung der deutschen Frauen und so weiter. Das ist ja, der deutsche Lanzer an der Ostfront war 44, 45 in der Tat in einer wirklich tragischen Situation. Egal wie er sich entscheidet, es wird falsch sein und es wird leiden. Also ich will das jetzt, da muss man ein bisschen runterdimmen. Und zum anderen ist dieses, der Kampf ums Überleben ja auch so eine elementare Tatsache des Menschen, die Deutschen haben vor allem ums Überleben gekämpft. Die haben dann nicht mehr an den Führer und an den Endsieg geglaubt.
Es kam kürzlich auf Kontrafunk eine interessante Lesung da im Auditorium Maximum über die Nibelungentreue. Jetzt weiß ich den Namen des Referenten gerade nicht mehr. Aber es hat wahrscheinlich auch einen Grund, dass Deutschland eigentlich ausgerechnet die Nibelungensage zu seinem Nationalepos erkoren hat. Und eben diese Treue bis ins Letzte, die finden wir also noch heute. Also einfach, man hinterfragt gar nicht, was die Obrigkeit sagt.
Das hängt damit zusammen, dass Deutschland ein Land der Mitte ist. Ein Land der Mitte heißt ein Land ohne Küste, ganz wichtig. Ein Volk, was nicht aufs Meer schaut, ist tendenziell sozialdemokratischer als ein Volk, das eine Küste hat und aufs Meer fährt, was tendenziell liberaler ist.
Deutschland hat noch viel Küste.
Das ist doch keine Küste, die Ostsee ist doch kein Meer.
Ja, aber Nordsee ist ja auch noch.
Also. Der wesentliche Teil Deutschlands ist Landmasse und von allen Seiten Feinde und immer Spielball der fremden Nachbarn, im 30-jährigen Krieg auf eine Weise ausgemordet wie kein zweites Volk in Europa. Und deswegen sehr darauf bedacht, sich um seinen Herrn zu scharen, sich zu sammeln, zur Verteidigung bereit zu sein und sich deswegen auch dem Kollektiv unterzuordnen. Das ist tief in der deutschen Seele eingesenkt, dieser Impuls. Den letzten Ausläufer haben sie die deutsche Mitte, um die sich alle sammeln, verkörpert, ist der Kommissar im Tatort. Ja, das ist der späte Abglanz des Grafen und des Herzogs, um den man sich früher versammelte. Diese Mentalität, die haben sie übrigens auch bei den Russen. Ja, die Russen sammeln sich auch immer um ihre Führer. Während die Angelsachsen eine ganz andere Mentalität haben. Für die ist, die haben auch ein ganz anderes Verhältnis zum Eigentum. Ja, für den Deutschen ist Eigentum soziale Verantwortung, für den Angelsachsen ist Eigentum Beute. Ja, diese Volksmentalitäten sind schon sehr geografisch und historisch geprägt. Und auch der treu bis zum Ende kämpfende Deutsche kann ein Opportunist sein. Er muss keiner von diesen Glaubensdurchglüten sein. Aber worum er kämpft, das haben die Glaubensdurchglüten vorgegeben.
Aber hat das zum Beispiel auch einen Einfluss darauf, dass der Liberalismus in Deutschland nie richtig Fuß fassen konnte? Gerade dieses Verhältnis zum Eigentum. Und Sie haben es ja mal probiert, 1848 ist da nicht gut rausgekommen. Ich meine, die Paulskirchenversammlung waren sicher sehr kluge Leute dort, aber am Schluss haben eigentlich die Regierenden wieder übernommen und vor allem auch die Verwaltung davon.
Nein, die Freiheit hat in Deutschland keine wirkliche Heimat. Wir sind kein Volk, was zum Liberalismus neigt, sondern eher zum Sozialdemokratismus. Die deutsche Seele ist zutiefst sozialdemokratisch. Sie denkt eher im Kollektiv als im Individuum. Das ist halt so.
Aber gleichwohl schreiben Sie für eine libertäre Zeitung, für eigentümlich frei. Dann ist das eigentlich verlorene Liebesmühe.
Natürlich verlorene Liebesmühe, aber einer muss es ja tun. Nein, ich sympathisere schon in einem großen Maße mit den libertären Ideen. Ich bin jetzt nicht so radikal wie Krall oder wie heißt der Mensch, der Name ist Hoppe, also Hoppe ist das, ne? Hoppe, der Gott, der keiner ist. Ich halte schon das für notwendig, dass der Staat grundlegende Aufgaben versieht, vor allem innere, äußere Sicherheit. Aber ich würde es für die Lösung vieler Probleme in der deutschen Politik halten, wenn man das Personal, das gesamte politische Personal einfach mal ad hoc halbieren würde. Ich denke, das würde dem Land derartig gut tun, da macht man sich gar keinen Begriff davon. insofern durchaus libertär und liberal. Ich zitiere immer gern Thomas Mann aus den Betrachtungen eines Unpolitischen. Bin ich liberal, dann bin ich im Sinne der Liberalität, nicht des Liberalismus. Also diese Liberalität, die ja heißt, der andere hat sein Recht, genau wie du, sich zu irren, seine Meinung vorzutragen und man soll entspannt miteinander umgehen und man soll nicht das Tischtuch zerschneiden, wenn man verschiedener Ansicht ist, gerade politischer Ansicht, sondern miteinander essen gehen. Das ist schon etwas, wo ich sage, das entspricht meinem Naturell, auch wenn mich andere Leute sehr ärgern können. Ich würde niemals eine Gegendemo gegen irgendjemand machen, der da seine Meinung vorträgt. Das ist eine vollkommen absurde Daseinsweise, solche Leute in meinen Augen. Ich weiß nicht, ob die nichts Vernünftiges zu tun haben. Also, aber das ist in Deutschland eben leider nicht sehr weit verbreitet. Wir sind, der Deutsche neigt eher dazu, einer Gruppenmeinung sich anzuschließen. Er hat kein Vergnügen daran, wie Israelis beispielsweise. Ich sage immer, 5 Franzosen, 5 Meinungen, 5 Israelis, 20 Meinungen, 5 Deutsche, 1 Meinung. Ja, und das ist leider das Problem.
Ja, das ist wahrscheinlich in Israel auch in der Knesset, also da streiten sie mit einer großen Leidenschaft. Das ist es schon so.
Jugendschule, sagt
Aber das gab es ja in Deutschland auch. Früher wurde doch im Parlament gestritten. Ich meine, es gibt ja Schallplatten davon, von den Sprüchen von Wehner, Schmidt, von Strauß. Und heute, wenn einer nur ein hartes Wort nimmt, dann kriegt er sogleich einen Ordnungsruf. Da stimmt ja irgendwie auch etwas nicht mehr.
Das ist richtig. Vor allem würden heute auch Strauß und Schmidt im Bundestag wahrscheinlich ständig Ermahnung bekommen von der Präsidentin wegen rechter oder rechtsradikaler Äußerung. Man muss aber wissen, dass zum Beispiel Konkurrenten wie Schmidt und Strauß, die sich da coram publico gefetzt haben, da hinter der Bühne getroffen haben und miteinander verkehrt haben, auf ganz normale, bürgerlich zivilisierte Weise und auch ein Glas zusammen getrunken haben und sich sogar lustig darüber gemacht haben, dass man sie so als Antipoden sieht. Ja, davon höre ich heute leider nichts mehr. Also es ist viel grundsätzlicher geworden. Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Eindringen der Grünen und damit der moralischen Erpressung in die deutsche Politik zusammen. Ja, es ist ja jetzt nicht mehr, es geht ja selten um Sachen, es geht ja immer ums große Ganze, um Gut und gegen Böse. Es sind Grundsatzfragen, es sind eher religiöse, theologische Debatten als politisch-wirtschaftliche. Und wenn das so aufgeheizt ist, dann sind wir wieder bei dem von mir zitierten Herrn Luther, der das Tischtuch zerschneidet und die anderen in die Hölle stampfen will.
Wenn Sie von Grundsatzfragen sprechen, kann man so weit gehen und sagen, dass das Verhältnis zur Demokratie und zum Staat generell sich eigentlich gewandelt hat? Ich meine, im deutschen Grundgesetz steht drin, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
Ja.
Aber wir haben heute einen Staatsapparat, der sich anmaßt, eigentlich den Leuten noch zu sagen, nicht nur, was sie zu sagen haben, sondern auch, wie sie zu denken haben. Es geht immer mehr in den Bereich der Erziehung hinein. Also es hat sich schon was Grundsätzliches geändert.
Es hat sich geändert, und zwar unter diesen moralischen Vorzeichen ist Deutschland immer autoritärer geworden. Ich würde jetzt nicht mehr unterschreiben, dass Deutschland ein demokratischer Rechtsstaat ist. Pro forma schon, aber es gibt viel zu viele Ausnahmen von dieser Regel, wo man sagen muss, das kann man nicht mehr akzeptieren. Ja, nehmen Sie diese Putschisten da um den Heinrich, der 18. oder 13., ich habe es jetzt vergessen, Prinz Reuß, der Rollator-Putsch, die sitzen das dritte Jahr ohne Anklage im Gefängnis. Ich habe gerade irgendwo gelesen, dass der nächste Gerichtstermin erst in Monaten sein wird. Das heißt, die werden dort mehr oder weniger dem Siechtum und dem Sterben hinter Gittern überantwortet für eine Sache, für Vorwürfe, von denen man bislang nicht weiß, inwieweit sie die Leute was Gefährliches geplant haben. Das ist dann kein Rechtsstaat mehr. Nicht, wenn sowas möglich ist. Und es gibt andere Beispiele, diese ständigen Hausdurchsuchungen und so weiter. Wir sind auf einem Wege ins extrem Illiberale in Deutschland. Ja, das ist leider zu konstatieren. Es gibt ja Gott sei Dank Leute, die sich dagegen stark machen.
Aber ich kann mich auch erinnern, also Jugendliche, so diese RAF-Prozess.
Ja.
Da konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie man so solche Sprüche gegen einen Richter machen kann, und die haben sich ja wirklich aufgeführt wie die Narren dort im Parlament. Aber jeder Antrag wurde sauber abgehandelt. Man hat geschaut, ja, sind sie da wirklich in Isolationshaft? Was dürfen sie? Der Staat hat sich ja unglaublich hervorgetan. Er wollte unbedingt sehr, sehr korrekt sein. Und heute haben wir, wo die an der Macht sind, nicht gerade die RAF, aber deren Sympathisanten, gelten offenbar ganz andere Parameter.
Ja, das Parlament hat sich auch stark gewandelt. Es ist ja kein bürgerliches Parlament mehr wie zu RAF-Zeiten, was im Wesentlichen von Personen besetzt war, die man doch insgesamt so unter Bürger hätte, also zumindest einer Mehrheit verorten können. Heute ist es ja selbst bis in die Union hinein ein eher von linken Vorstellungen geprägtes Parlament. Und dieser Bürger mag zwar feige sein, aber er legt Wert auf ordnungsgemäße Verfahren. Und er hat eine gewisse Offenheit für andere Meinungen, weil er ist nicht ganz hundertprozentig davon überzeugt, dass er Recht hat, weil er hat ja auch keinen missionarischen Eifer. Wenn der eher linke Menschenschlag ist ja umgekehrt der Meinung, dass der Rest der Welt eigentlich seiner Führung und Erziehung bedarf und man notfalls auch mal ein bisschen mit illegalen Mitteln nachhelfen darf, um die Welt auf die Wege der Gerechtigkeit, der Chancengleichheit, des Antirassismus und der Klimarettung und was eben so alles an religiösen Initiativen gerade getan werden muss, zu bringen. Und insofern ist die Behandlung heute der Gegner des Staates eine Behandlung von Glaubensgegnern. Es ist kein politischer Gegner, es ist kein Andersmeinender, es ist auch nicht mal ein jetzt überführter Krimineller, ansonsten wäre die Sache ja egal, da könnte man sie einfach wegen ihrer Taten verurteilen, sondern es ist eine andere Konfession, die bekämpft wird. Und deswegen auch diese Unnachsichtigkeit und wenn Sie vorhin sagten, Demokratie, der Weg von Demokratie zu unserer Demokratie heißt ja, die Demokratie ist nicht mehr ein Verfahrensmodus zur Erstellung von Mehrheiten und zur Verhinderung der Verfolgung von Minderheiten, sondern es wird immer mehr ein Glaubensbekenntnis. Deswegen häufen sich ja auch die Bekenntnisse zu unserer Demokratie. Das ist ja fast schon ein Standardritual, wenn zum Beispiel Schauspieler oder Kulturschaffende vor die Kamera treten. Ja, und alles, was Bekenntnis erfordert, ist Religion. Also man versucht auch dieses politische Verfahrensmodell zu sakralisieren. Ja, das ist auch eine unangenehme Tendenz.
Sie haben vorhin gesagt, es gäbe schon dieses Streben danach, wenigstens die Verfahren einzuhalten.
Ja.
Aber zu dem Verfahren in Deutschland gehört zum Beispiel eine Opposition oder eben die rechtsstaatlichen Verfahren vor Gericht.
Ja.
Und genau dafür setzt sich heute offenbar niemand mehr richtig ein. Woran liegt denn das?
Ja, das ist, wie gesagt, es war die bürgerliche Attitüde, die Verfahren wenigstens einzuhalten. Der aktuell im Parlament vertretene Typus ist jetzt nicht mehr bürgerlich in dem Sinn, sondern selbst wenn er für eine bürgerliche Partei antritt, im Grunde in der linken Suppe gekocht und gegart oder in der linken Marinade eingelegt und er ist mehr oder weniger mit dem grünen Weltbild unterwegs. Ja, also sie brauchen dann über Frauenquoten und über Klimarettung und über diese ganzen Sachen nicht mehr diskutieren. Das ist auch in der CDU Fakt. Das muss so sein. Ja, die sind also diese ganzen sogenannten emanzipativen Ideale sind dort genauso etabliert. Und wenn Sie damit es war ja neulich der Herr Günther bei Lanz, der Zensur gefordert hat. Es war ja nicht mal ein Grüner, aber es war ein CDU-Mensch mit grünen Ansichten. Ne? Das ist wenn man also in dieser quasi religiösen Mission unterwegs ist, dann sind die Verfahren hinderlich, weil sie stören beim Verwirklichen der guten Sache. Und dann ist der Gegner eben nicht mehr der politische Gegner, sondern im Grunde, deswegen sage ich immer Schwefelpartei zur AfD, es ist etwas Teuflisches. Ja? Was die AfD will, kann eigentlich nur teuflisch sein. Dann muss man sich an die Verfahren nicht mehr halten.
Das bringt mich jetzt gerade zu einem Artikel, der vor 2-3 Tagen in der Welt erschien. Haben die gefragt, nach Umfragen, ob man die AfD an die Macht lassen soll, wenn sie die Wahlen gewinnt.
Ja.
Das ist ja im Prinzip so absurd. Ich meine, wir führen ja die Wahlen durch, ja, damit klar ist, wer an die Macht kommen soll. Und da brauche ich nicht eine Umfrage, die sich mit dem Verhalten nach der Wahl befasst. Aber dann ist dieser Virus, dieser Woke-Virus oder was auch immer, also schon sehr weit, auch in die Redaktionen, überall eingedrungen.
Ja, na sicher. Sie erkennen, unsere Demokratie unterscheidet sich von der normalen Demokratie dadurch, dass sie ungültig wird, wenn sie keine linken Mehrheiten mehr hervorbringt. Dafür ist sie nicht gedacht.
Nein, also Demokratie sollte ja eigentlich den Regierenden lästig sein. Aber sobald ich dann anfange, einen Anspruch darauf zu erheben, schließe ich natürlich auch aus. Wenn ich sage, unsere Demokratie, dann gibt es natürlich auch solche, denen sie eben nicht gehört.
Ja, genau. Sie sehen, in Deutschland haben Sie auch sehr oft die Verbindung in Politikerreden von Demokratie und Vertrauen. Ja. Es ist ja eigentlich, zumindest aus meiner Warte, viel plausibler, weil Apparate und Staaten immer zur Korruption und zum Machtmissbrauch neigen, Demokratie mit Misstrauen zu konnotieren. Ja. Mhm. Das Demokratie ist institutionalisiertes Misstrauen und dafür ist die Opposition da, um der Regierung zu misstrauen und ihr das Misstrauen auszusprechen. Eine Opposition muss nicht mal konstruktiv sein, sie muss überhaupt nichts vorschlagen, sie kann auch nur kritisieren. Das ist immer noch ihr Hauptjob als Opposition. Und eine Demokratie ist nur ausschließlich durch die Opposition legitimiert. Eine Regierung gibt es überall, die gibt es auch in jedem totalitären Staat. Aber die Opposition legitimiert die Demokratie. Das ist so, dass das ABC einer Demokratie, ich weiß gar nicht, das muss man eigentlich gar nicht erklären, das weiß jeder Viertklässler. Aber sie versuchen eben auf der anderen Seite den Leuten einzureden, dass wenn die AfD gewählt wird, dann ist quasi die NSDAP 2.0 an der Macht. Und es ist ein Zeichen von entweder Perfidie oder historischem Analphabetismus, wenn man Probleme der Gegenwart mit Begriffen und Phänomenen der Vergangenheit zu beschreiben versucht. Das kann ja nicht funktionieren. Geschichte wiederholt sich nicht. Geschichte hat sich nie wiederholt. Ja, und dieser Vergleich ist ein taktisches Spielchen, ein Huibu. Er versucht, die Bevölkerung ins Boxhorn zu jagen, indem man ihnen sagt, jetzt, wenn die an die Macht kommen, dann, ich weiß gar nicht, was dann passiert. Dann gibt's auf jeden Fall einen Fackelzug durchs Brandenburger Tor. Ich weiß nicht, ob wir Polen angreifen oder die Muslime. Aber es ist einfach, es ist dummes Zeug, nicht? Aber es ist wirkungsvoll. Es ist wirkungsvoll. Und dann sind wir wieder bei diesen 15% Radikalinskis, die es behaupten, und bei dieser breiten Masse, die sich ins Boxhorn jagen lässt, wo sie eigentlich im Herzen gutmütig ist.
Aber wir haben jetzt gerade wieder Bundeskanzler Merz gehört, der gesagt hat, Deutschland hätte vergessen, seine Interessen notfalls auch mit Gewalt durchzusetzen. Muss ich sagen, ja, das war jetzt eigentlich eine der eher besseren Eigenschaften der letzten Zeit. Ich meine, selbstverständlich muss man ja auch, die Gewaltpolitik gehört vielleicht auch dazu, aber es ist immer die Ultima Ratio, aber wenn ein Merz, das da im preußischen Kasernenton von sich gibt, dann wird mir schon irgendwie etwas kalt den Rücken runter.
Naja, erstens ist es ja eine sehr leere Drohung. Ja, da braucht ihn also nichts kalt den Rücken runterlaufen. Dieses Land ist ja nicht mehr verteidigungsfähig, geschweige denn angriffsfähig. Und ich kenne Herrn Merz nicht, ich hatte nie mit ihm zu tun. Ich weiß nicht, ob er jetzt einen Spin-Doktor hat, der ihm sagt, mach das mal so ein bisschen wie so ein kleiner Trump, lass mal hin und wieder so eine rhetorische Platzpatrone in den Medien hochgehen, damit ein Teil der Bevölkerung glaubt, du bist dann doch so ein harter Hund und deswegen haben wir dich zurechtgewählt. Oder ob es einfach so eine Art Logorhö ist, die ihm da hin und wieder unterläuft. Ja, und ich kann das nicht einschätzen, aber die Wirkung ist wirklich, die geht über eine Platzpatrone nicht hinaus. Und also ein Mann, der so oft seine Wahlversprechen gebrochen hat, mir ist mir vollkommen egal, was er sagt. Also ich finde, ich kann den Mann nicht für. Merz hat gesagt, das ja und. Das ist vollkommen egal. Das ist das Egalste, was Merz gesagt hat. Dann einfach das Gegenteil.
Um langsam zum Schluss zu kommen. Wie kriegen wir wieder normale Verhältnisse? Was glauben Sie, muss geschehen, damit einfach diese Blockadepolitik verschwindet?
Schauen Sie, wie ist in beiden deutschen Diktaturen den Leuten eingebläut worden, dass es eigentlich falsch läuft. 1945 muss man sich die Städte anschauen. Dann hatten sie es kapiert. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, die meisten hatten überhaupt keine Option. Ja, also du konntest ja als einfacher Deutscher in einem Land mit Konzentrationslagern und im totalen Krieg relativ wenig machen. Aber sie hatten 45, hatten sie es auf jeden Fall auf eine derartig radikale Weise kapiert. Das war falsch. Und wenn Sie sich die späte DDR anschauen, vor allem Leipzig, dann sahen die Häuser zum Teil ohne Krieg so aus. Sozialismus ist ja, wenn er lange genug Zeit hat, einem Bombenkrieg durchaus vergleichbar. Und auch dann war es klar. Interessanterweise neigen Leute aber dazu, historische Lektionen, die sie nicht am eigenen Leibe verspürt haben, nicht zu lernen. Und ich deswegen, um jetzt auf die Kurve Frage zu kommen, wir sind noch nicht, es geht den Deutschen noch nicht schlecht genug. Gerade im Westen ist noch sehr viel Besitz, sehr viel Eigentum, sehr viel Sachen, die man verlieren kann und mit denen man sich trösten kann, andererseits vorhanden. Also es wird noch eine Weile so weitergehen. Es wird noch mehr sozialisiert,
ja. Aber Deutschland ist ja nicht nur Deutschland, sondern ist auch noch Motor Europas, wenn man so will. Das kann den Leuten gefallen oder nicht. In Frankreich ist es so, wenn die in den Fernsehsendungen jammern, alle, Deutschland sei zu stark und jedes Unglück, das die Franzosen trifft, sind eigentlich die Deutschen schuld. Aber wir sind natürlich schon so verzahnt ineinander in diesem Europa, auch wir Schweizer, die nicht zur EU gehören. Also was in Deutschland passiert, kann uns nicht egal sein, deshalb haben wir auch beim Nebelspalter jetzt diese Sendung gemacht, Deutsch und Deutlich, um zu schauen, was eigentlich in Deutschland so vor sich geht. Aber das sind dann auch wieder einmal mehr eine sehr düstere Analyse von Ihnen.
Also jeder Vernunftbegabte weiß, was zu tun ist. Es sind relativ einfache Sachen. Ja, die Energiewende rückgängig machen, Kernkraftwerke reaktivieren, die Grenzen kontrollieren, die hier nicht sein dürften, außer Landes bringen und so weiter. Also die Automobilindustrie wiederbeleben und aufhören, sie zu zerstören zumindest. Also diese ganzen einfachen wirtschaftlichen Parameter. Es ist ja gar nicht viel, was man machen müsste. Das weiß auch Herr Merz.
Aber wenn es Bundeskanzler Merz weiß, warum macht er denn nichts?
Ich glaube, dass das politische Personal in diesem Land ordnet die persönliche Lebenserwartung der Gesamtlage über. Ich denke, dass da viele Leute unterwegs sind, die sich ausschließlich um ihr persönliches Wohlergehen kümmern und inzwischen so in einer postmodernen Beliebigkeit auf das Land schauen und das nicht für ihr eigentliches Problem empfinden. Und die da gehören solche kleinen Unannehmlichkeiten dazu wie schlechte Presse. Schlechte Presse ist für einen Berufspolitiker der Union schlimmer als 20 Messerattacken im Monat. Weil das betrifft ihn ja nicht. Ja, und das, und sie sind eben der Meinung, dass die Substanz ist noch ausreichend, das wird noch lange gehen. Man kann also auch gerade für die Pension und so weiter, das wird schon noch funktionieren, wir kommen da schon noch durch. Und die Solidarität mit dem eigenen Land ist da, das ist eine reine Phrase. Es würde sagen, das politische Personal interessiert das nicht.
Aber jetzt haben Sie sich ja gerade noch mal die Gehälter um 500 Euro im Monat erhöht.
Inflationsanpassung, nicht? Erstmal erzeugt man die Inflation und dann passt man seine Gehälter an. Das ist doch eine kommode Situation.
Ja, ich würde auch sagen, schön wäre, wenn wir das auch könnten, nicht wahr?
Ja.
Also,
was soll man machen? Wir sind keine Franzosen, wir werden keine Revolution anzetteln, wir sind auch viel zu alt. Und man hat inzwischen gerade über Migration auch dafür gesorgt, dass die Bevölkerung so heterogen ist, dass im Grunde die Beherrschbarkeit durch das Ausspielen der Gruppen gegeneinander gewährleistet ist. Es wird noch eine Weile gehen. Es gibt ja dieses berühmte Bild von dem Tanker, der eben der Motor ist seit was den deutschen Tanker angeht, seit Jahren aus, aber so ein Ding schwimmt eben weiter, sehr lange, Kraft seiner Masse und so. Und es fällt auch so gar nicht auf an Bord. Er treibt ein bisschen langsamer, aber es geht doch immer noch in die gleiche Richtung wie vor 20 Jahren. Und wie gesagt, wir sind ein herrschaftsgläubiges, ein autoritätshöriges Volk, was erstmal sich weiterhin versammeln wird, um in seiner Mehrheit zumindest, um die Führung und wartet, bis der Zusammenbruch da ist. Weiß ich nicht, wie es dann weitergehen soll, weil ich sehe das Personal nicht mehr für den Wiederaufbau.
Das mit der heterogenen Gesellschaft, das ist ein Thema. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder mal treffen. Können wir uns darüber unterhalten? Ich denke nämlich auch, dass das einen Einfluss hat, auch auf die Landesverteidigung. Plötzlich wird es gar nicht mehr so sicher sein, für wen das eine Armee eigentlich tatsächlich kämpft. Das wird spannend werden.
Man sich verteidigen soll, nicht?
Ja, genau. Also ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Klonowski. Vielen Dank, dass Sie Deutsch und Deutlich gekommen sind. Hoffentlich bald wieder einmal und ich wünsche Ihnen eine ganz gute Woche. Alles Gute.
Ihnen auch, vielen Dank. Ja. Ade.